Also ich bin jetzt seit 7 Jahren am Markt und wir haben in den 7 Jahren jedes Jahr 2 Produkte auf den Markt gebracht. Das ist tatsächlich ziemlich außergewöhnlich und bin ich auch tatsächlich ein bisschen stolz drauf,
sagt Christina Jagler.
Treibstoff, der Cicero-Podcast über das, was die Wirtschaft antreibt.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Treibstoff, der Podcast von Cicero über das, was die Wirtschaft antreibt. Mein Name ist Julia Margier und ich freue mich, dass Sie uns zuhören. In jeder Folge eines Treibstoff-Podcasts stellen wir Ihnen kreative und innovative Menschen vor, die mit ihren Unternehmen und Produkten die deutsche Wirtschaft am Laufen halten und mit ihren Ideen vorantreiben. Zu Gast in der heutigen Folge ist Dr. Christine Jagler. Christina Jagler ist Apothekerin und entwickelt und produziert seit 2015 unter der Marke Dr. Jaglers alkoholfreie und hochprozentige Kräuterspirituosen aus der eigenen Familienapotheke. Dr. Jaglers ist auch der Sponsoring-Partner dieser Treibstofffolge. Herzlich willkommen, Frau Dr. Jagler.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen.
Vor 7 Jahren haben Sie Ihr Unternehmen gegründet. Sie kommen aus einer Apothekerfamilie mit langer Tradition aus dem Bergischen Land. Der Umgang mit Kräutern, das Anmischen von Rezepturen liegt Ihnen quasi im Blut. Was hat Sie dazu gebracht, den Hustensaft hinter sich zu lassen und sich, wie gesagt, seit 7 Jahren äußerst erfolgreich der Produktion von Kräuterspirituosen zu widmen? Der Fokus liegt ja auf Bitterkräutern, das hören wir gleich noch, wie dem Artischocken-Elixier. Und seit ein paar Jahren spezialisieren Sie sich zudem stark auch auf alkoholfreie Alternativen. Wie kam es zu der Entscheidung, aus der Apotheke ein solches Unternehmen zu machen?
Ja, das ist eigentlich ganz lustig, weil aus der Apotheke in die Sterne-Gastronomie, genau das werde ich total oft gefragt, wie es sein kann, dass eine Apothekerin diesen Schwenk zu Spirituosen oder alkoholfreien Spirituosen gemacht hat. In meinen Augen liegt das eigentlich total nahe, denn gerade in unserem Studiengang, also in der Pharmazie, lernt man ja genau diese Dinge. Also wir haben gelernt, wie kann man Rezepturen entwickeln, produzieren, stabilisieren, die ganzen Qualitätsprüfungen. Also mir fällt eigentlich kein anderer Studiengang ein, wo man so in die Tiefe diese Komponenten lernt. Und ob es hierbei um Arzneimittelrezepturen geht oder man das überträgt auf den Kosmetik- oder Lebensmittelbereich, ist eigentlich egal. Und von daher, gerade wenn man sich viele andere große Marken anschaut, wie Coca-Cola beispielsweise oder Fisherman's Friend oder auch Dr. Oetker, das waren alles Apotheker, die in ihrer Apotheke damit gestartet haben und diese Dinge entwickelt haben. Und so war das halt auch bei mir. Dass mein Vater, wie Sie ja schon gesagt hatten, auch, der führt immer noch die Apotheke im Bergischen Land.
Die gibt's also noch, ja?
Genau, also er ist jetzt schon Ende 70 und führt die noch ganz aktiv. Also neben dem normalen Arzneimittelsortiment ist er eben spezialisiert auf alte Rezepturen, Eigenrezepturen, die er selber entwickelt und weiterentwickelt. Und ja, wir haben eben einen Klassiker. Das sogenannte Artischocken-Elixier, das ist ein Bitter-Elixier und das war schon immer unser Topseller. Also es ist so, dass der Amtsapotheker hat dieses als traditionelles Arzneimittel durchgewunken. So, das ging so in die Richtung Klosterfrau Melissengeist. Mhm. Ältere Kunden oder Patienten in der Apotheke haben das damals gekauft, ja, um das teelöffelweise nach dem Essen zu konsumieren, zur Förderung der Fettverbrennung. Und wir haben das halt im Studium schon immer genommen als, ja, hochwertigen, aber auch gut schmeckenden Magenbitter, so zum Vorglühen beim Feiern. Und da kam mir damals eben schon im Studium die Idee, Mensch, in dem Produkt steckt so viel Potenzial, vielleicht sollte man das mal außerhalb der Apotheke anbieten. Und es war auch damals schon so der Fall, dass Freunde von Freunden alle fingen an, diesen Magenbitter in der Apotheke zu bestellen bei meinem Vater, dass ich dann angefangen habe, während des Studiums schon zu überlegen, wie kann man den als eigenes Produkt, als Kräuterbitter auf den Markt bringen. Und ja, habe dann während des PJs und auch während der Promotionszeit in Berlin an der Charité nebenher schon immer recherchiert und final vor 7 Jahren dann das Unternehmen Dr. Jaglers, also die Marke Dr. Jagler, mit einem eigenen Online-Shop in Berlin gegründet.
Also ein typisches Start-up sozusagen.
Genau, also wir sind ein typisches Startup. Vielleicht noch zu erwähnen, dass es komplett gebootstrapped ist und also eigentlich ein Lean-Startup. Also ich habe komplett ohne, also bis heute ohne Investorengelder, habe ich das Unternehmen aufgebaut und wir wachsen eigentlich seit dem ersten Jahr sehr stark im zweistelligen Bereich und ja, macht Spaß.
Und sind online unterwegs?
Ich würde uns nicht als E-Commerce-Unternehmen beschreiben. Also es hat gestartet mit einem eigenen Online-Shop und mittlerweile vertreiben wir aber 80% unserer alkoholfreien und hochprozentigen Kräuterspirituosen über den Handel und eben Gastronomie und auch Apotheken.
Jetzt sehen das leider unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, aber vor mir stehen so einige Flaschen und auch Zutaten, weil wir nämlich heute ein bisschen probieren und die Hörerinnen und Hörer gern ein wenig daran teilhaben lassen wollen, soweit es denn möglich ist. Frau Jagler, Sie haben uns zwei Getränke mitgebracht, die wir jetzt verkosten möchten. Einmal einen Amaro, Ihren Klassiker. Das Artischocken-Elixier mit, ich glaube, 35% Alkohol. Wir starten aber mit einer alkoholfreien Alternative. Und das ist ein Aperitif, den Sie als Alternative zum Aperol anbieten, nämlich den herben Hibiskus. Und dazu brauchen wir, das steht hier schon vor uns, Tonic, Eiswürfel und Rosmarin. Sie sind die Apothekerin, Sie dürfen das einmal anmischen.
Ja, also genau, hierzu gibt es vielleicht eine kleine Kurzgeschichte. Also das ist tatsächlich, würde ich ganz stolz sagen, das war, als wir den auf den Markt gebracht haben, die erste alkoholfreie Alternative zu Aperol. Wir haben den damals entwickelt für ein Berliner Bauprojekt. Am Tacheles heißt das, der Architekten Herzog und Dumeron. Das war eine Sonderedition und wir haben gar nicht damit gerechnet, dass dieser Aperitif und dann auch noch alkoholfrei so gut angenommen wird, sodass wir den danach regulär in den Markt gebracht haben. Und der ist einfach ganz simpel anzumischen. Und zwar empfehlen wir einfach, so wie wir es jetzt auch hier haben, einfach Weingläser. Dann kommen da, ich setze mal 1, 2, 3 Eiswürfel rein. Kalt schmeckt ja immer alles besser. Und dann, so wie man auch ein Aperol macht, würde ich so, finde ich es eigentlich am besten, so 4 cl. Also ungefähr das Glas ein Drittel voll zu machen.
Kommt es da jetzt ganz genau drauf an, wie man das abmisst? Oder?
Das ist wirklich Geschmackssache. Also ich würde immer so ein bisschen ein Drittel füllen. Dann einfach mit Tonic Water. Ich finde eigentlich, ich habe jetzt hier das von Thomas Henry dabei. Es geht aber auch Schweppes tatsächlich. Einfach ein ganz klassisches Tonic Water mit Tonic Water auffüllen. Das liegt einfach daran, also ich finde, Kohlensäure ist halt immer noch ganz schön. Man könnte alternativ auch einen alkoholfreien Sekt nehmen oder auch Mineralwasser funktioniert wunderbar. Dann finde ich immer noch ganz schön einen Spritzer Limette. Das gibt dem nochmal so eine kleine Säurenote. Es wird dann ein bisschen säuerlicher. Und am Ende zur Dekoration, das sehen jetzt die Hörer ja nicht, einen Rosmarinzweig. Weil wir haben in dem herben Hibiskus neben einem Aufguss von Hibiskusblüten noch entalkoholisierte Destillate drin, unter anderem von Rosmarin und Enzian. Und ich finde, so ein Rosmarinzweig unterstreicht nochmal ein bisschen das Rosmarindestillat.
Wenn ich Sie so darüber sprechen höre, dann erinnert mich das schon auch an Weinverkostungen, so wie man das vielleicht gewohnt ist als Weintrinker. Wie läuft denn so ein Tasting ab bei Kennern? Also ich bin jetzt keine Kennerin, aber ich sitze hier mit einer. Und ist das so ein Ritual wie beim Weinverkosten auch?
Also jetzt in der alkoholfreien Szene, wenn verkostet wird, merken wir gerade, das ist ja ein absoluter Hype und dass es da immer ganz wichtig ist, dass man die Produkte in erster Linie pur verkostet. Also wir haben jetzt ja direkt einen Longdrink daraus gemacht. Wenn wir jetzt auf Messen sind, beispielsweise der Prowein oder auf Veranstaltungen, schenken wir eigentlich unsere alkoholfreien Aperitive in erster Linie pur aus. Sie funktionieren auch pur, aber ich denke, das ist halt einfach ein Gütesiegel, dass man halt erkennt, Produkte, die auch pur funktionieren, werden sich auch längerfristig am Markt halten. Aber natürlich schmeckt einfach alles auf Eis und mit Kohlensäure immer ein bisschen besser.
Na, dann probieren wir es kurz. Zum Wohl, schön, dass Sie da sind. Es ist sehr erfrischend. Und der Rosmarin tut dem, glaube ich, ganz gut, weil das ein bisschen würziger dadurch auch wird. Man kann auch noch was zur Flasche sagen, denn wenn man die sich so anschaut mit dem braunen Glas, dann ist man sofort im Apothekenumfeld. Also das erinnert einen an diese alten Apothekeneinrichtungen. Wie viel Apotheke steckt denn heute noch in Ihren Produkten?
Ja, vielleicht noch ganz kurz, um das aufzugreifen mit dem Design. Als ich angefangen habe, die Produkte auf den Markt zu bringen, haben wir ein Rebranding gemacht. Und da war mir ganz wichtig, dass man den Apothekenursprung erkennt, ne? Die Apothekenheritage. Und deshalb haben wir eben den Markennamen und auch die komplette CI danach ausgerichtet. Also wir benutzen ja ausschließlich diese Braunglasflaschen und diese Humboldt-Kräuter. Und
Humboldt-Kräuter sind was?
Also diese Pflanzen, ne? So diese klassischen alten Pflanzen, die man aus diesen alten Botanikbüchern und so kennt. Das hat ja auch nochmal so einen kleinen medizinischen Charakter. Mhm. Also ist ja alles sehr floral. Und ja, wie viel Apotheke steckt da noch drin? Also wir unterscheiden unser Sortiment in zwei Segmente. Wir haben einmal die hochprozentigen Kräuterspirituosen und die alkoholfreien. Und bis heute machen wir in unserer Familienapotheke noch die Entwicklung und Weiterentwicklung weiter, auch von neuen Rezepturen. Was wir auch noch machen, ist die Überprüfung der, also gerade bei den Spirituosen, der Kräuter auf die Zertifizierung. Sei es mit Methoden wie Dünnschichtchromatographie oder IR-Spektrometer, die Zerkleinerung der Kräuter, das Anmischen der Kräuter zu Tinkturen. Diese Schritte machen wir nach wie vor selber in der Apotheke. Was wir ausgelagert haben, ist ja das finale Abfüllen, zum Beispiel das Destillieren, also diverse Schritte oder das Entalkoholisieren bei den Alkoholfreien. Aber das Schöne ist, dadurch, dass wir eben das Herzstück immer noch selber machen, gerade bei den Spirituosen, liegt eben die komplette Rezeptur in unserer Hand. So ein bisschen vielleicht vergleichbar wie bei Underberg, wo ja auch noch irgendwie nur sehr wenige oder auch bei Chartreuse sehr wenige das Herzstück, die Rezeptur kennen. Ja, und die weiteren Schritte muss man dann natürlich irgendwann auslagern, um auch zu wachsen.
Sie haben angefangen mit zwei Kräuterbittern, hatten Sie gesagt, und wir haben auch schon über die alkoholfreien Wachstumsmöglichkeiten gesprochen. Wie gehen Sie denn bei der Produktentwicklung vor?
Also ich bin jetzt seit 7 Jahren am Markt und wir haben in den 7 Jahren jedes Jahr 2 Produkte auf den Markt gebracht. Das ist tatsächlich ziemlich außergewöhnlich und bin ich auch tatsächlich ein bisschen stolz drauf. Gestartet haben wir als Bitterspezialisten, also mit Magenbittern, wo der Fokus auf Bitterkräuter mit einem hohen Bitterstoffgehalt lag. Und dann versucht man sich natürlich ein bisschen auch dem Markt anzupassen und zu schauen, was ist gefragt. Jedes Jahr kamen eben neue Trends dazu, angefangen vom Gin bis hin zu zuckerfrei. Dann hatten wir uns überlegt, saisonale Produkte auf den Markt zu bringen und dann eben jetzt alkoholfrei. Und das sind dann natürlich ja verschiedene Trends, wo man dann eben schaut, können wir mit dem Wissen, was wir haben und mit den Grundlagen, die wir haben, vielleicht einfach die Produkte, ohne, sag ich mal, die Wurzeln zu verlassen, einfach ein bisschen mehr dem Zeitgeist anzupassen.
Ja, Sie haben es eben schon gesagt, die Trends in der Getränkeindustrie, wenn ich so durch den Supermarkt gehe und durch die Getränkeabteilung laufe, dann fällt mir auf, dass zum Beispiel Wasser nicht mehr nur noch dazu da ist, den Durst zu stillen, sondern auch ganz viele andere Aufgaben erfüllt. Es wird angereichert mit Geschmack, dann gibt es Wasser mit Ballaststoffen, dann gibt es Wasser mit Vitaminen, also da so die funktionale Ebene spielt da noch eine Rolle. Wellness, Gesundheit, zuckerfrei, Ernährungsbewusstsein, das sind ja alles Dinge, die sich jetzt in den letzten Jahren rasant entwickelt haben. Dann muss alles nachhaltig sein, Fairtrade, Bio. Das alles schaffen Sie ja auch.
Genau, und da muss man natürlich ganz sensibel sein. Also wir haben halt dann zum Beispiel auch zum Teil Rezepturen umgestellt. Wir haben geschaut, dass unsere gesamten Produkte vegan sind, dass alle Produkte glutenfrei sind. Beispielsweise, wir haben einen alkoholfreien Limoncello. Den hatten wir in der ersten Charge mit Honig gesüßt. Und da haben wir dann natürlich schnell auch das Feedback auf Messen bekommen, Mensch, das ist ja gar nicht vegan, sodass wir da dann noch schnell reagieren konnten und die Rezeptur nochmal angepasst haben, damit es wirklich komplett vegan ist. Das sind so kleine Feinheiten. Dann haben wir bei unseren Magenbittern, als wir die auf den Markt gebracht haben, war auf einmal der Trend ganz groß oder die Nachfrage nach Regionalität. Ich habe so viele Nachfragen immer bekommen, woher kommen die Kräuter, sodass wir dann geschaut haben, dass wir wirklich primär regionale Kräuter bekommen. Also in unserem Artischocken-Elixier sind zum Beispiel Artischocken aus Deutschland, dass die Kräuter zertifiziert sind, also eine hohe Reinheit haben. Das sind eben alles Punkte, die man immer beachtet oder jetzt eben ganz neu. Das ging ja sehr durch die Presse. Farbstoffe, also die Endverbraucher sind ja auch immer aufgeklärter. Fast alle paar Tage ein Anruf von einem Händler, wo ein Kunde im Laden steht, Mensch, welche Farbstoffe verwendet ihr? Viele Aperitive arbeiten nach wie vor mit Azofarbstoffen. Viele rötliche Aperitive arbeiten mit diesen E-Nummern, wo die eben in der Diskussion sind, dass sie verschiedene Dinge auslösen könnten, Krebs oder so. Also da gibt es jetzt eben mittlerweile Alternativen. Und das war damals zum Beispiel bei unserer Entwicklung der alkoholfreien Aperitive, dass ich auch schon gemerkt habe, okay, dieses Thema könnte uns irgendwann auf die Füße fallen. Und deshalb haben wir von vornherein überlegt, okay, wir machen einen kleinen Umweg. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger von der Entwicklung, aber wir gehen auf biozertifizierte natürliche Farbstoffe und haben uns dafür entschieden. Also ja, man muss halt schon sehr sensibel schauen, was wird gefragt, worauf achtet man.
Ein Stichwort möchte ich jetzt da nochmal aufgreifen. Sie sagten eben, da müssen wir schnell reagieren, da ruft mich einer an und fragt nach und dann stelle ich das Rezept um. Das ist ein Vorteil zu anderen Herstellern wie Coca-Cola oder großen anderen Getränkeherstellern, die weltweit agieren, die dann wahrscheinlich in ihren Abteilungen Schwierigkeiten haben, so schnell was aufzugreifen. Das ist bei Ihnen nicht der Fall.
Genau, also das ist halt der Vorteil, dass wir noch relativ schlanke Strukturen haben bei Dr. Jaglers. Das heißt, wir können relativ schnell uns dem Trend am Markt anpassen. Wir produzieren ja auch, wie gesagt, alles komplett in Deutschland. Auch unsere Rohstoffe bekommen wir aus Deutschland. Und deshalb können wir da eigentlich relativ zügig reagieren und auch entwickeln.
Warum haben Sie sich entschlossen, das Unternehmen aus der Apotheke aus dem Bergischen Land nach Berlin zu verlagern und nicht einen regionalen Wuppertal-Kräuterelixier zu entwickeln?
Also ich bin ja Apothekerin, habe in Freiburg studiert, an der Charité promoviert. Ich bin seit fast 18 Jahren in Berlin. Also ich sehe mich schon auch eher als Berlinerin und die Apotheke ist losgelöst von Dr. Jaglers. Das sind alte Rezepturen aus der Apotheke im Bergischen Land. Aber Dr. Jaglers ist ja, wenn man so will, eigentlich ein Start-up, was ich ja selber vor 7 Jahren gegründet habe. Und auch wenn wir die Entwicklung und die Produktion noch in der Apotheke machen, ist das natürlich rein rechtlich ganz sauber getrennt. Also die Apotheke ist eine ganz normale Apotheke, wo Medikamente verkauft werden, wo eben zusätzlich Rezepturen entwickelt werden. Und mein Unternehmen Dr. Jaglers ist ein reines Lebensmittel, also ein Spirituosenhersteller, wenn man so will, aber auch mit alkoholfreien Spirituosen. Und deshalb lag es eigentlich nahe, dass wir das in Berlin machen, weil wir ja in Berlin leben. Also wir sagen immer Entwicklung und Produktion im Bergischen Land, aber Firmensitz in Berlin. Und wir sind ja auch ganz klar, reden wir auch immer von Berlin Brand. Hier arbeite ich ja auch mit vielen, die ITler, die Grafiker, alles andere. Also Firmensitz ist halt Berlin.
Gibt es eigentlich in Ihrem Bereich so eine Art deutschen Geschmack? Also produzieren Sie für einen deutschen Genussmenschen? Also zum Beispiel bei der Marke Haribo weiß ich, dass die wenn die in Spanien produzieren die andere Gummibärchen als in Deutschland, weil der Spanier isst, weiß ich nicht, vielleicht weniger Lakritze als der Norddeutsche. Gibt es das in Ihrem Bereich auch, dass Sie sagen, für einen Franzosen würden Sie einen anderen herben Hibiskus herstellen als für einen deutschen Markt? Oder China oder ja. Amerika?
Also mir fallen gerade eigentlich eher rechtliche Unterschiede ein. Also beispielsweise sind wir gerade dabei, wir haben die Markenanmeldung in USA und Kanada durch und wir werden fertige Spritzvarianten dort vertreiben und zum Beispiel alkoholfrei. Und in Amerika ist zum Beispiel das Chinin im Tonic nicht erlaubt. Und das war für mich dann zum Beispiel ganz neu. Da mussten wir auch die Rezeptur jetzt nochmal umändern, dass wir halt einen Tonic finden mussten, wo kein Chinin drin ist, beziehungsweise Kräuter drin sind, die den Geschmack von Chinin dem ähnlich sind. Und das schmeckt dann natürlich auch ein bisschen anders. Und das war dann zum Beispiel so ganz interessant, woran man natürlich erstmal überhaupt nicht denkt. Und dann ist die Rezeptur fertig und dann wird einem von den Ämtern gesagt, nee, das ist aber so in USA und Kanada nicht erlaubt. Also das ist jetzt dass diese rechtliche Sache, wo man immer aufpassen muss, oder auch die Zuckersteuer, die in vielen anderen Ländern ja schon anfängt, wo man überlegt, wenn man jetzt in diesen Ländern größer werden würde, würde man im Zweifel den Zucker reduzieren. Was mir eher jetzt auch noch einfällt in Deutschland, bei den unterschiedlichen Zielgruppen. Also wir haben ja zum Beispiel die 3 Kräuterbitter und da merken wir halt, dass wir die in der Regel pur empfehlen, also auch in Restaurants, aber zum Beispiel bei Veranstaltungen und in Bars empfehlen wir die immer als Longdrink. Und das sind auch so Sachen, dass man auch so ein bisschen immer schauen muss, wo vertreibt man das, wer ist die Zielgruppe und dann auch einfach flexibel ist, dass man sagt, okay, man muss es nicht immer pur trinken, sondern zu dem Anlass ist es einfach ein besserer Longdrink. Da kommt natürlich wieder ein bisschen Marketing rein, da muss man ein bisschen schauen, wie verkauft man das besser oder wie preist man das Produkt an. Aber da schauen wir natürlich auch, dass wir das, wenn wir unsere Produkte an Apotheken verkaufen, natürlich ganz anders vorgehen, als wenn wir jetzt auf Veranstaltungen Ausschank machen.
Also die Bandbreite der Orte, wo man ihre Elixiere bekommen kann, ist relativ groß. Sie sagen in der Apotheke, im Einzelhandel und auch als Sonderedition bei bestimmten Anlässen, wie eben dem Restaurant, was Sie gerade erwähnten.
Wir haben ja gestartet mit dem eigenen Online-Shop. Also wir machen einmal den Direktvertrieb an Endverbraucher. Und also über unseren eigenen Online-Shop und dann verkaufen wir ganz stark über den Einzelhandel, also da im Bereich Feinkost oder auch Concept-Stores wie zum Beispiel Manufaktum oder KDW, Apotheken und Restaurants und Hotellerie nicht zu vergessen. Das sind so unsere Vertriebswege. Sondereditionen, die sind auch dazwischen mal aufgekommen. Wir kriegen eigentlich relativ viele Anfragen für Sondereditionen. Beispielsweise durften wir schon zweimal für die Zeit eigene Rezepturen entwickeln. Die haben ja auch einen eigenen Online-Shop, wo die unsere Produkte schon immer verkauft haben. Und dann lag das eigentlich nahe oder haben wir das dann gerne gemacht, dass wir zum Beispiel zu deren 77. Jubiläum, da haben wir damals das Apfel-Malven-Elixier entwickelt und das haben die dann bei sich ein halbes Jahr exklusiv verkauft und danach haben wir es regulär in den Markt eingeführt. Und das war auch für uns immer ganz schön, um auch den Bekanntheitsgrad von unseren neuen Produkten ein bisschen zu erweitern. Und
Die deutsche Getränkeindustrie gehört zu den führenden in Europa. Sie beschäftigt in rund 550 Betrieben mehr als 62.400 Mitarbeiter und setzte zuletzt fast 25 Milliarden Euro um, wenn man Statista glaubt. Wie sehen Sie denn hier die Entwicklungspotenziale für Ihre Branche? Wenn man Ihnen zuhört, dann glaubt man eigentlich nicht, dass die deutsche Industrie in einer Krise steckt. Dennoch tut sie es. Betrifft das Ihre Branche genauso, also zum Beispiel in Bezug auf Beschaffung von Rohstoffen oder Energiekosten?
Wie gesagt, wir sind ja sehr breit aufgestellt. Wir haben ja zum einen Spirituosen und alkoholfrei. Und man muss schon sagen, gerade seit Corona geht eigentlich der Konsum von hochprozentigen Spirituosen sehr zurück, auch von Wein. Und das ist auf jeden Fall messbar. Das merken wir auch. Auf der anderen Seite haben wir das Glück, dass wir eigentlich zeitgleich mit den alkoholfreien gestartet haben, sodass wir da eigentlich ganz gut abgepuffert sind. Und wir verkaufen jetzt ja tatsächlich mehr alkoholfrei als hochprozentige Kräuterspirituosen. Von daher haben wir das ganz gut abgepuffert. Man muss halt eigentlich immer wieder schauen und am Ball bleiben, sich weiterentwickeln. Also es ist auf jeden Fall gerade eine schwierige Phase. Man merkt das auch am Handel. Es wird alles wieder ein bisschen konservativer. Die Warenkörbe werden kleiner. Neueinlistungen werden reduziert. Also das merken wir natürlich auch. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir auch die alkoholfreien haben und da auch einfach noch nicht so viel Konkurrenz haben, läuft das eigentlich alles ganz gut.
Das zweite Getränk, das Sie uns mitgebracht haben, ist kein alkoholfreies, sondern auch vielleicht passend so zur Abrundung unseres Gesprächs, ein Digestif, ein Amaro, ein Artischocken-Elixier. Den haben wir hier. Wie trinken wir denn den jetzt am besten?
Ja, das ist ja unser Klassiker, womit alles gestartet hat. Das war ja das erste Produkt, was ich auf den Markt gebracht habe. Das ist ein Kräuterbitter oder ein Amaro oder Digestif oder Elixier, wie wir es damals genannt haben, ein Auszug aus Heilkräutern. Das besteht aus über 30 Klosterkräutern und wir können den entweder mit Eiswürfeln als Aperitif trinken. Wir haben jetzt ja schon einen Aperitif getrunken, passt es eigentlich besser, den als Digestif zu trinken? Ich würde vorschlagen, dass wir den vielleicht pur trinken.
Sehr gern. Also das ist jetzt der elaborierte Klosterfrau-Melissengeist.
Also eigentlich gibt es kein Produkt, was so ähnlich ist. Nur dadurch, dass die Basis basiert ja auf einer Benediktiner-Rezeptur, geht es auch so ein bisschen Richtung Chartreuse oder Benediktin. Aber wir haben eben diesen Fokus, deshalb sagte ich auch Klosterfrau-Melissengeist, auf den Heilkräutern. Also muss man ja immer ein bisschen vorsichtig sein in der Beschreibung. Aber wir verwenden eben eher Kräuter, die man aus der Medizin kennt, als aus Lebensmitteln. Und das macht es eben auch so geschmacklich so spannend. Also wir haben ja zum Beispiel auch Baldrian drin, Tausendgüldenkraut, Kampfer. Und das ist natürlich total spannend für den Gaumen. Und deshalb finde ich, ist das Artischocken-Elixier schlägt so viele Fliegen mit einer Klappe. Ja, es ist zum einen ein Genussmittel, dann hat es aber trotzdem die Bitterstoffe. Es ist ganz rein, also wir haben keine Zusätze drin, vegan, glutenfrei und ja, eigentlich der perfekte Digestif.
Wo kommen Ihre Kräuter her?
Also wir verwenden ja hier beim Artischocken-Elixier ausschließlich Kräuter, zertifiziert nach deutscher Arzneibuchqualität. Das heißt, die Reinheit ist gewährleistet, wie bei Bio-Produkten oder bei Bio-Kräutern, aber zusätzlich ist hier noch ein standardisiert hoher Gehalt an Inhaltsstoffen, wie zum Beispiel ätherischen Ölen und Bitterstoffen. Wo wir können, bekommen wir die Kräuter aus regionalem Ursprung her, wie zum Beispiel die Artischocken. Die kommen aus Schwebheim bei Schweinfurt. Manche Kräuter hingegen sind nicht regional. Beispielsweise Safran haben wir drin, aber dafür eben zertifiziert in Arzneibuchqualität. Das heißt, ja, also ich glaube, diese Qualitätsstufe würden, also Safran in Deutschland, weiß gar nicht, ob der da überhaupt angebaut wird. Aber wo wir können, versuchen wir eben regionale Kräuter zu bekommen.
Dann probieren wir das doch mal. Tolle Farbe auch. Sehr schön. Golden.
Ja, wichtig ist eben, dass man es langsam im Mund rolliert, ja, weil diese über 30 Klosterkräuter, die entfalten eigentlich ihren Geschmack so ein bisschen facettenartig. Und ganz spannend ist einfach dieser extrem lange Abgang hinten raus. Und deshalb finde ich das, ja, wie Sie eben auch sagen, so eigentlich wie bei einer Weinverkostung. Langsam im Mund rollieren, bis so alle Geschmacksknospen benetzt werden. Und
Sie schwenken das jetzt auch so schön im Glas, wie das die Rotweintrinker auch gerne machen.
Ja, weil ich finde, man sieht einfach auch hier zum Beispiel total schön, dafür, dass wir ein Kräuterbitter haben, wir verzichten ja auf Zucker. Couleur. Deshalb ist die Farbe auch nicht so dunkelbraun, wie man das oft von Kräuterlikören kennt, sondern hat so einen schönen Bernsteinton. Die meisten unserer Kräuter haben hohen Gehalt an ätherischen Ölen. Man sieht ja diese starken Schlieren.
Genau.
Das kommt halt primär auch so durch die ätherischen Öle.
Also wenn man das im Glas schwenkt, dann ziehen sich die Schlieren von der Mitte des Glases bis runter an den Boden. Ne? So genau. Ganz also ölig quasi.
Ja. Und ja, das macht es halt sehr besonders. Also einfach diese sehr hohe Reinheit. Das ist ja auch so mittlerweile, bei Spirituosen ist man nicht verpflichtet, draufzuschreiben, was wirklich drin ist. Wir sind da sehr transparent. Also wir schreiben ja wirklich alle Kräuter hinten drauf und wir arbeiten halt auch wirklich mit Kräutern. Also das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend zu wissen. Also es gibt ganz viele Spirituosen am Markt, die halt mit Aromen einfach arbeiten. Mit Aromen, Wasser, Zucker und eben Alkohol. Und da kommt bei uns jetzt eben auch nochmal diese Apotheke zum Vorschein, dass wir halt diese ganzen Qualitätsprüfungen nach wie vor in der Apotheke machen, das Zerkleinern der Kräuter, diese Qualitätsstufe. Das ist schon sehr besonders und ich finde, das schmeckt man aber auch.
Dann zum Wohl. Der ist ganz samtig und fast dickflüssig, kann man sagen.
Ja, und der passt halt perfekt so zu deftigen Essen, ne? Also jetzt gerade so in der Weihnachtszeit zu Käse oder Fleisch und wem das so intensiv ist. Und deshalb, das ist auch zum Beispiel so ein Punkt, wo ich versuche, das immer so unsere Produkte an den Zeitgeist anzupassen. Wir haben ja auch Wacholderbeeren da drin, ja. Und deshalb, wenn wir jetzt im Sommer ein Event haben, dann natürlich Tonic dazu oder Ginger Ale, weil man würde jetzt ja bei 30 Grad nicht so einen schweren Kräuterbitter in der Sonne trinken. Aber das geht wunderbar mit ein paar Eiswürfeln und einem Tonic Water als Longdrink, ne, statt einem Gin Tonic beispielsweise.
Am Ende einer jeden Folge unseres Treibstoff-Podcasts wagen wir einen Blick in die Zukunft, so auch jetzt, Frau Jagler. Was wird Ihr Unternehmen im Jahr 2035, also in 10 Jahren, um und antreiben? Wie sieht Dr. Jaglers dann aus? Welche Kräuter oder welche Ingredienzien werden wir dann im Glas haben?
Also wir werden auf jeden Fall unser alkoholfreies Segment weiter ausbauen. Also wir sind ja gerade schon dabei, 4 neue Produkte zu entwickeln, die bald gelauncht werden. Also alkoholfrei wird auf jeden Fall weiterhin ein sehr großes Thema bei uns sein. Ich möchte die Marke noch weiter festigen, also noch mehr am Markt verankern, natürlich wachsen und mehr internationalisieren. Also deshalb versuchen wir jetzt ja auch gerade mit den alkoholfreien nächstes Jahr in USA und Kanada zu starten.
Und vielleicht herauszufinden dann irgendwann, ob die Chinesen eine ganz andere Sorte bevorzugen als ihre deutschen Kunden. Frau Jagler, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns abonnieren und auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Sie finden alle bisher erschienenen Treibstofffolgen auf den bekannten Podcast-Plattformen und natürlich auf cicero.de. Bis zum nächsten Mal.
Treibstoff, der Cicero-Podcast über das, was die Wirtschaft antreibt. We'll be right back.